wunderschönen guten Morgen, guten Abend. Naja, guten Abend eigentlich eher nicht, denn diese Folge kommt voraussichtlich sonntags raus. Also guten Tag, wann immer ihr noch das auch hört. Herzlich willkommen, ihr hört den Dolphins Drive. Mein Name ist Micho und wir haben Samstagabend. Es ist ziemlich genau kurz vor 22 Uhr und im Spiel der Chargers gegen New England im vierten Viertel ist noch knapp über eine Minute zu spielen. Es steht 40-7 für die Chargers. Wir bräuchten eine Niederlage der Chargers. Tobi, schafft das New England noch?
Ja, aber hundertprozentig, auf jeden Fall.
So, was heißt?
Also ich hatte nicht ernsthaft mit einem Sieg von New England gerechnet, von daher, das überrascht mich jetzt nicht.
Gut, mich auch nicht. Und ja, du hast, glaube ich, eine traurige Nachricht zu verkünden, ne? Was das Thema Gäste angeht.
Ja, wie gesagt, also wir haben alles uns Mögliche versucht, dass wir da irgendwie Kontakt bekommen, aber die Rückmeldequote ist null. Von daher haben wir leider keinen, der uns bei den Cleveland Browns weiterhelfen könnte. In irgendeiner Art und
dann
Weise.
Können wir jetzt nicht groß überlegen, aber wir können zumindest ein wenig reingucken, und zwar in die AFC North. Wie sieht's aus? Was kannst du mir zur Saison der Browns sagen? Hast du da irgendwelche Ideen, was wichtig wäre?
Naja, also man muss auf jeden Fall die Quarterback-Situation bei den Cleveland Browns ansprechen, die ja, was wir nicht getan haben, Deshaun Watson mit einem Mega-Vertrag ausgestattet haben. In dieser Woche wurde dann bekannt, dass sie den nochmal restrukturieren wollen, um ihn cap-freundlicher zu gestalten. Aber der junge Mann ist ja nun mal leider schon etwas länger verletzt. Sie sind dann zwischenzeitlich mit Jameis Winston weitergegangen. Das war auch mehr oder weniger erfolgreich. Und sie sind jetzt bei Quarterback Nummer 3, Dorian Thompson-Robinson, angekommen, der höchstwahrscheinlich auch gegen die Miami Dolphins Sonntagabend starten wird.
So, beziehungsweise sagen wir mal so, Jameis Winston ist doubtful. Ich entnehme dem leider... nehme ich bei dir, dass du eigentlich Deshaun Watson Fan bist?
Unbedingt. Also wir hatten dieses Thema ja auch im Dolphins Drive in den letzten Jahren oft genug und ich bin ehrlich gesagt froh, dass dieser Kelch an uns vorbeigegangen ist. Das hat ja auch im Fanlager der Browns für einiges an Bewegung und durchaus einen deutlichen Exodus gesorgt, dass da gar nicht so viele mehr sich so sehr an die Franchise hängen, sondern viele auch von den Browns-Fans nicht gerade glücklich mit der Personalentscheidung waren.
Jetzt sagen wir, jetzt, wenn man sich so die Saison betrachtet, gibt es einige, die sagen, naja, es ist eigentlich unfair, dass Deshaun Watson sich verletzt hat, weil dadurch sind die Browns nicht schlechter, sondern besser geworden.
Naja, sie sind zumindest nicht schlechter geworden. Also bei einem 3-12-Team von davon zu sprechen, dass sie dann wesentlich besser geworden sind, weiß ich nicht so, aber ohne Jameis Winston, meine ich, hätten sie zumindest, also mindestens einen der drei Siege haben sie ohne ihn geholt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie sogar zwei Siege geholt haben ohne ihn. Also das sah auch mit ihm schon teilweise sehr verheerend aus, was da teilweise angeboten wurde.
Gut, ja, oder auch nicht gut. Also die Browns sind in der AFC North Letzte. Jetzt muss man sagen, dass die Division auch nicht gerade leicht ist. Mit den Ravens, den Steelers und den Bengals. Das ist ja schon eine Division, über die man, ja, wo man durchaus sagen kann, dass sie schwierig ist. Was würdest du denn sagen? Ich weiß nicht, ob du die Browns so ein bisschen verfolgt hast. Was ihre Stärke ist?
Ja, also ich habe sie wirklich auch nur ganz am Rande verfolgt, aber wenn man ihnen eine Stärke andichten möchte oder eine Positionsgruppe andichten möchte, wo sie einigermaßen gut sind, dann ist das in erster Linie die Defense. Also offensiv, bis auf ein paar Schlaglichter, haben sie es in dieser Saison gerade mal dreimal geschafft, über 20 Punkte zu erreichen. Also von daher, naja, in den letzten beiden Spielen einmal 7 Punkte, einmal 6 Punkte. Die Offensive gehört nicht gerade zu ihren Stärken.
Ja, offensiv ist es natürlich der Verwandte unseres Defensive End Bradley Chubb, nämlich Nick Chubb. Ich glaube, die beiden sind Cousins, wenn mich nicht alles täuscht.
Die beiden sind Cousins, richtig.
Ja, also Nick Chubb kam von der schweren Verletzung zurück.
Genau, richtig.
Und spielt jetzt auch nicht so wunderbar. Aber in der Defense, ich will jetzt mal so ein paar Namen einfach nur nennen. Wir hatten das ja schon, als wir uns die Review angeguckt haben. Vielleicht kannst du da auch ein paar Namen, gerade zu den Defense-Spielern, die ich jetzt gleich vorlesen werde, sagen. Nämlich, da haben wir gut Denzel Ward, Cornerback.
Ja, ist eigentlich, also er kann besser spielen, als er das bei den Browns spielt. Spielt eine solide Saison. Also das ist okay, sagen wir es mal so. Aber er kann mehr.
Stände uns ganz gut ins Zugesicht. Gut, Myles Garrett.
Naja, also Myles Garrett ist Myles Garrett. Das ist ein Tier. Er ist jetzt, glaube ich, schon wieder zweistellig bei Sex und ist, was so den Pass Rush angeht, somit der einzige, in Klammern, den die Browns noch haben, weil sie ja zwischenzeitlich mal einen abgegeben haben, der da wirklich auf Quarterback-Jagd gehen kann. Über ihn hinaus ist da jetzt nicht so viel.
Ogbo Okoronkwo?
Ja, ist an sich eine gute Nummer 2, aber wie der Injury Report sagt, gegen uns wird er nicht spielen, ist
verletzt. Er ist out und das ist eigentlich ganz gut für uns. Devlin Tomlinson. Delvin.
Delvin Tomlinson, ja. Das ist mehr Name als alles andere, also spielt diese Saison jetzt auch alles andere als wirklich überragend.
Devin Bush?
Ja, ist das kann man quasi über das gesamte Roster der Browns sagen, gerade auch defensiv, solide.
Gut, Grant Delpit.
Hat mehr versprochen, als er letzten Endes in der NFL wirklich dann auch leisten konnte. Er ist okay, spielt ganz gut, aber wie gesagt, bei dem denke ich, dass er mehr zu leisten imstande wäre.
So, dann wären wir damit jetzt schon mal auf der Defense-Seite fertig. Und das hört sich für mich ganz klar danach da an, dass es in der Secondary so einige Sternchen gibt mit Grant Delpit, mit Denzel Ward, die tatsächlich es schaffen könnten, wieder das tiefe Feld zuzumachen. Auf der anderen Seite aber vor allen Dingen scheinen die Browns klare Vorteile an der Line zu haben. Das heißt, sie werden wahrscheinlich die Line of Scrimmage gewinnen. Zumindest werden sie defensiv gewinnen. Das heißt, wir werden sie offensiv verlieren. Oder würdest du das anders sehen?
Also man muss davon ausgehen, dass Myles Garrett das ein oder andere Duell gewinnen und schnell zum gegnerischen Quarterback wird vordringen können. Davon muss man einfach ausgehen. Da kann man die Fanbrille auch ruhig absetzen. Also wenn der sich die Punkte sucht, die in unserer O-Line nicht so stark sind, dann ist damit zu rechnen, dass der ordentlich Druck machen wird.
So, wie stark glaubst du denn, sind die Browns gegen den Lauf? Weißt du da irgendwas drüber?
Also ich könnte dir jetzt die aktuellen Statistiken dazu aufrufen, dass sie in der Rushing Defense 19. sind, im Schnitt so um die 127 Yards kassieren pro Spiel. Das ist okay. Sie sind im Pass, in der Passverteidigung ein bisschen besser. Da sind sie zumindest, was so die Defense angeht, im durchschnittlichen Bereich der NFL. Also das ist okay.
So, unsere Defense wiederum macht eigentlich einen recht guten Job. Ich hatte zuletzt einige Statistiken gelesen. Wenn wir uns jetzt mal die Offense der Browns angucken, und auch jetzt gehen wir wieder über das Roster rüber. Ich fange jetzt mal an mit der O-Line. Und ich glaube, da gibt es einige Namen, die uns gut zu Gesicht stehen würden. Ich mag zum Beispiel Ethan Pocic, den Center. relativ gerne. Ich glaube, dass unser guter Center fehlt.
Also ich muss jetzt, um mal da eine Lanze für Aaron Brewer zu setzen, also den fand ich weniger schlecht, als man das vor der Saison befürchten konnte. Also der macht seine Sache schon ganz gut im Vergleich zu ungelernten Centern und umgelernten Guards, die wir in den letzten Jahren hatten. Müsste ich lügen, wenn ich sage, ich wäre mit dessen Leistung unzufrieden. Also das ist okay.
Okay, dann haben wir Joel Bitonio als Guard, genauso wie Jermaine Ifedi als Guard. Das ist halt solide, ne?
Ja, also unsere Schwachstelle sind die Guards und ich würde fast, also 3/4 der Guards der NFL würde ich gegen Robert Jones oder Liam Ickenberg eintauschen wollen, weil da ist unsere offensive Linie mit sehr vielen Schwachpunkten ausgestattet. Also übertrieben gesagt, das Einzige, was Ickenberg vernünftig kann, ist die Gegenspieler zu provozieren, um persönliche Strafen rauszuholen.
Dafür sieht's halt bei den Tackles total mau aus. Ich sehe einen Spieler im Roster, der als offiziell als Tackle gelistet ist, mit Jack Conklin. Relativ viele auf Injured Reserved. Das heißt, selbst auf Tackle spielen Ungelernte. Das müsste doch eigentlich für uns eine gute Möglichkeit sein, um halt eben tatsächlich für Job Robinson, um wieder Druck auf den Quarterback, wer immer auch Quarterback spielt, ausüben zu können.
Ja, sie kassieren relativ viele Sacks. Das ist tatsächlich so. Und ich rechne tatsächlich damit, dass es da eine Möglichkeit geben wird, dass da die Dolphins durchkommen. Wenn man sich die Statistiken ansieht, gut, das spricht eine deutliche Sprache. Die Browns haben diese Saison 63 Sacks kassiert, also dead last der NFL. Wenn wir da keinen Druck gegen machen können, dann weiß ich auch nicht. Dann können wir es auch sein lassen.
Da hast du wohl nicht ganz unrecht. So, wir hatten vorhin schon mal über die Running Backs geredet, aber Nick Chubb spielt ja auch wieder nicht. Jerome Ford, Running Back, der wohl keinen schlechten Job macht, oder?
Also dafür, dass das Laufspiel eigentlich mit einem fiten und gutklassigen Nick Chubb mal die Stärke der Browns war, ist es jetzt nicht so überragend, aber gut, man muss auch erstmal die Zahlen auflegen, die Jerome Ford da auflegt. Es ist okay. Also man könnte mehr erwarten, aber zum Beispiel auch im Vergleich mit Nick Chubb ist Jerome Ford der deutlich produktivere der beiden. Und das sagt schon aus, was im Laufspiel der Browns los ist. Also da ist nicht wirklich viel.
Wenn ich mir jetzt allerdings den Wide Receiver-Room der Browns angucke, dann denke ich mir, es kann bei denen auch nur über das Laufspiel gehen. Ich sage jetzt mal die bekanntesten Namen. Jerry Jeudy.
Ja.
Elijah Moore. Und Cedric Tillman.
Ja, wobei sowohl bei Cedric Tillman, dem Wide Receiver, als auch bei ihrem Second Target David Njoku sagen musst...
Njoku ist ja Tight End.
Ja, das wollte ich ja sagen. Sowohl Njoku als Tight End als auch Cedric Tillman fallen ja auch aus. Die spielen ja auch nicht.
Das wäre dann der nächste Programmpunkt gewesen.
Ah, sorry.
So, kommen wir zu den Tight Ends. Danke, Tobi. Deswegen habe ich dich gerade unterbrochen. Wir sind überhaupt nicht vorbereitet.
Wir haben uns zumindest nicht deutlich abgesprochen.
Ja, darauf wollte ich hinaus. Es ist nämlich so, dass der Wide Receiver Room tatsächlich sehr, sehr dünn besetzt ist. Und dass aus dem Wide Receiver Room Jerry Jeudy auch noch angeschlagen ist zumindest. Und dass die Hauptwache mit David Njoku, Tight End, halt eben ausfällt. Das heißt, offensiv werden die Browns wahrscheinlich nur über das Laufspiel kommen. Was meinst du denn? Wir wissen alle, das Laufspiel, das geht über die Line of Scrimmage. Und wir werden wahrscheinlich auch relativ viel über das Laufspiel kommen müssen. Wer gewinnt denn die Line of Scrimmage aus unserer Offensicht gesehen?
Aus unserer Defense-Sicht gesehen, meinst du, gegen die Offense der...
Aus, Erstmal aus unserer Offense-Sicht.
Aus unserer Offense-Sicht?
Ja.
Also ich denke, dass es zumindest even wird. Also wir werden sie nicht gewinnen, aber ich glaube nicht, dass wir abstinken.
So, und wie sieht's aus mit dann aus unserer Defense gesehen?
Gerade das Laufspiel, das müssen wir unter Kontrolle halten, das müssen wir im Griff behalten. Wenn wir eine Stärke haben in dieser Saison, dann ist es auf jeden Fall die Laufverteidigung. Das klappt eigentlich relativ bis ziemlich gut. Und wie gesagt, da kommt kein wirklich überragender Gegner auf uns zu. Das sollten wir gewinnen.
So, das heißt, grundsätzlich müssten wir jetzt erstmal angucken, wie sieht es bei uns aus. Grundsätzlich ist es erstmal so, wir stoppen den Lauf, gucken, dass wir einzelne Pässe zulassen, von welchem Quarterback auch immer. Das ist erstmal das, was wir defensiv tun müssen. Wir konzentrieren uns darauf, den Lauf zu stoppen. Jetzt sieht es halt folgendermaßen aus. Dorian Thompson-Robinson hat zwar voll trainiert, war aber unter der Woche angeschlagen. Jameis Winston ist zumindest aufgrund einer Schulterverletzung questionable. Du weißt, wer der nächste Quarterback wäre in der Reihe.
Warte mal, Bradley Zappi haben die noch, ne?
Bailey Zappi, genau.
Bailey Zappi, sorry.
Im Grunde genommen der Quarterback, der bei den Patriots Mac Jones auf die Bank geschickt hat.
Was ja auch nicht so schwer war, um es mal ehrlich zu sagen. Also,
hey, Nummer 15 overall, ne?
Ja, vom Draft her ja, wahrscheinlich, aber alles das, was die Browns uns auf Quarterback entgegenstellen könnten, ist jetzt auch nicht so, dass man da großartig viel Angst vor haben müsste. Wenn unsere Secondary einen vernünftigen Tag hat, wo ich in den letzten Spielen mal mehr, mal weniger Sorgen hatte. Weil das sah dann auch nicht wirklich gut aus, weil gerade die Spieler, auf die wir uns in der Secondary eigentlich verlassen müssten, sei es Javon Holland, sei es Jalen Ramsey, ja nun auch nicht gerade eine gute Saison spielen, um es mal so zu sagen.
Gut, also, aber so ein wirklicher
Gradmesser. Die können deutlich stärker spielen, als sie das momentan tun.
So ein wirklicher Gradmesser ist das, glaube ich, aber nicht. So, jetzt haben wir natürlich, wir haben jetzt ein bisschen über die Browns geredet. Ich muss insgesamt sagen, die Browns sind verletzungsgebeutelt. Sie haben natürlich, egal wie man zu ihm steht, ich sage, das ist Karma, aber grundsätzlich haben sie Pech auf der Quarterback-Position gehabt. Ich würde sagen, dass das Roster der Browns auf jeden Fall nicht einem 3-Siege-Team entspricht.
Vom Potenzial her auf jeden Fall nein. Aber du hast die Begleitumstände dessen gerade schon angesprochen. Die sind halt sehr, 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 sehr arg gebeutelt und sie schaffen es halt mit Quarterback 3 oder 4 oder was auch immer, dann nicht die Punkte aufs Board zu bringen. Und ihre Defense ist jetzt nicht so gut, als dass sie gegen ein durchschnittliches bis gutes NFL-Team in der Lage wäre, die unter 20 Punkte zu halten. Das heißt, die Offense der Browns bräuchte einen sehr herausragenden Tag, damit sie überhaupt Spiele gewinnen können. Was ich ganz lustig finde in der Statistik, ist die Tatsache, dass die Browns ihre Siege tatsächlich dann auch nur gegen gute Teams erzielt haben. Das ist ein bisschen merkwürdig. Also sie haben, glaube ich, einmal zu Hause die Steelers und einmal zu Hause die Ravens geschlagen. Das ist bemerkenswert. Da hatte deren Offense aber auch dann wirklich herausragende Tage, die sie nicht gerade häufig hat.
Könnte das vielleicht daran liegen, dass halt eben der Roster der Browns stärker ist und dass deswegen ganz schnell daraus ein Trap-Game werden kann, weil die Browns halt eben sehr schnell unterschätzt werden?
Es kann für viele Teams ein Trap-Game werden, ja. Ich gehe nicht davon aus, dass es für uns ein Trap-Game werden würde. Der Konjunktiv natürlich dahin gesprochen, was heute Abend noch in Cincinnati passiert.
Okay, Ja, das Spiel startet ja gleich, genau zu seinen 12 Minuten. Mal gucken, vielleicht sind wir tatsächlich auch bis dahin durch und die Folge ist obsolet, weil es dann keine Rolle mehr spielt. Aber wir haben jetzt über den Injury Report der Browns auch geredet. Jetzt gehe ich wieder mal unseren Injury Report durch. Wir haben natürlich Terron Armstead, Calais Campbell, das sind die typischen Geschichten. Wir haben Kendall Fuller, der definitiv schon outgeruht wurde.
Auch für die Saison übrigens. Also der
Ja.
wird dieses Jahr nicht mehr spielen.
Wie schlimm ist es für uns?
Also es ist auf jeden Fall eine gute Nummer zwei und es tut uns schon weh. Aber wie gesagt, gegen die Offense der Browns sollten es die anderen auch hinbekommen können.
Wer wird ihn denn ersetzen?
Also vom reinen Roster-Spot her. Der uns hochbekannte Nick Needham, den man aus dem Practice Squad elevated hat. Und ansonsten haben wir natürlich Kader Kohou und eventuell Cam Smith, hier Storm Duck. Wir haben ja Leute, die da in der Hinterhand spielen, die nicht die Qualität eines Kendall Fuller haben, deren Qualität aber eigentlich ausreichend sein sollte, um eben die Browns zumindest kontrollieren zu können. Gerade auch, wenn man jetzt von solchen Spielern wie Storm Duck redet. Es geht ja jetzt schon darum, sich die Roster-Spots fürs nächste Jahr zu sichern. Motivation sollte bei denen also genug da sein.
Das ist ja das, was ich sage, worum es eigentlich in dieser Saison gehen sollte, nämlich nun, Spieler halt eben zu evaluieren, zu testen. Zum Beispiel nimmt Channing Tindall auch mal wieder eine Chance zu geben, um mal zu gucken, was wirklich daraus ist. So, Joey Poyer ist questionable.
Soll ich ehrlich sein?
Er hat zumindest leicht trainiert, aber du sagst von wegen, nee, lieber nicht, ja?
Er ist washed. Also, er hat einen großen Namen, aber man hat in dieser Saison deutlich gemerkt, dass er auf dem absteigenden Ast ist und dass er nicht mehr der Spieler ist, der er in der Vergangenheit war. Also, er gehört jetzt nicht gerade zu den besseren Safeties der Liga.
Und du sagst auch nicht, dass es einfach nur ein Down Year ist, das kann wieder kommen, oder?
Nein, also ich gehe nicht davon aus, dass er sich von der Formkurve nochmal so deutlich erholen wird, als dass er über seine Veteran Experience hinaus noch eine deutliche Verstärkung wird sein können. Also Safety generell sehe ich als Problemposition an.
Gut.
Nicht nur dieses Jahr, auch
Linebacker
nächstes.
Anthony Walker wurde outgeruled.
Ja. Das tut sicherlich sehr weh, weil wir eben in der Hinterhand jetzt einen Dotson mal abgesehen, der das spielen kann, dann wirklich einen deutlichen Abfall haben, weil du hast Channing Tindall schon angesprochen, wir haben noch Duke Riley, aber die haben halt einfach nicht die Qualität, so wie Anthony Walker das in den Spielen, in denen er spielen durfte, gezeigt hat. Also das tut uns schon weh.
Vor allen Dingen Jordan Brooks. Es steht mit Quadrizeps bzw. Knie auch nur immer leichtes Training und noch kein Game Start ist angegeben. Kann es sein, dass unser kompletter Second Level ausfällt? Nicht die Secondary, Second Level von der Front Seven, Entschuldigung.
Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Jordan Brooks nicht spielt. Also er hat ja trainiert. Und wie gesagt, immer in Einschränkung dessen, was da heute Abend passiert. Wenn das Spiel noch wichtig ist, wird er, denke ich, spielen.
Gut, kommen wir zu zwei, nun, questionable Game Starti. Oder Status, was der
Game Stati, sehr gut.
was ist
Was ein alter Lateiner. Hat da die Deklination voll drauf.
der? Ja, genau, was ist der primäre
Respekt,
Status?
Respekt.
Egal. Ich rede natürlich von Jalen Waddle und Tyreek Hill. Beide questionable. Beide leicht trainiert. Jalen Waddle hat am Mittwoch nicht trainiert.
Man konnte aber auch gerade nachdem was man so hört, kann man davon ausgehen, dass Jalen Waddle spielen kann. Mittwoch war ja nur, also ich weiß nicht, ob Walkthrough oder da war ja kein echtes Training. Er hat die Trainingseinheiten, die die Dolphins gemacht haben in dieser Woche, hat er bestritten. Die beiden. Und sah nach Aussage einiger Mitspieler in den Pressekonferenzen wohl relativ gut aus. Was auch für Tyreek Hill galt oder gilt. Also von daher gehe ich davon aus, dass die beiden auch spielen würden.
Um das kurz vollständig zu machen, ich gehe auch davon aus, dass die Eskridge als Wide Receiver spielen könnte, auch wenn er questionable markiert ist. Und Malik Washington hat kein Game-Status, steht zwar auf dem Injury Report, hat aber immer voll trainiert. Also ich glaube, bei denen ist es kein Thema. Wir haben doch Alec Ingold, der tatsächlich in meinen Augen einen verdammt großen Impact auf unser Spiel hat. Light Practice, Full Practice. Also ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird.
Ja, davon gehe ich aus.
Aber ich finde, Alec Ingold wird immer stark unterschätzt, was er auch für das Laufspiel leistet am Blocking, was er von der O-Line her wettmacht, wie er mit dem Ganzen, ja, wie er dem Ganzen hilft, das ist schon, puh, ja, ich glaube, du weißt, was ich sagen will.
Ja, er ist wichtig, er wird spielen und ich denke, er wird auch dem Laufspiel deutlich weiterhelfen können.
So, der Elefant im Raum, Tobi.
Ja, ich hatte es quasi erwartet, dass du darauf eingehen würdest.
Müssen ja, nee, wir können auch sein, dass wir können auch sagen, alles andere im Injury Report erzählen wir jetzt nicht mehr, ne?
die Begründung dessen ist die gleiche. Es geht natürlich um Tuas Hüfte.
Alle, die es nicht mitbekommen haben, Tua Tagovailoa ist als doubtful markiert. Und questionable, fraglich und doubtful, zweifelhaft, ist halt doubtful, ist halt die Stufe vor out.
Also, um das mal zu sagen, er hatte wohl auch schon in der Woche davor was an der Hüfte, was aber nicht die Alabama-Verletzung Hüfte ist, sondern ein anderer Bereich der Hüfte. Er spielt wohl unter gewissen Beschränkungen und Schmerzen. Wenn das Spiel wichtig sein sollte, denke ich, wird er es versuchen. Nichtsdestotrotz haben sich die Dolphins ja schon rückversichert und haben ja den dritten Quarterback ins aktive Roster berufen.
Ja, jetzt habe ich aber vorher noch eine Frage, Tobi. Du sagst jetzt, es ist nicht die Hüfte, die Alabama-Verletzung. Nein, die ist es natürlich nicht, aber es ist die Hüfte. Und es wirkt schon irgendwo so, als hätte er da strukturell auf Dauer schon irgendwo irgendwelche Probleme. Ich meine, jeder Footballspieler hat, glaube ich, irgendwo so seine Schwachstellen, seine Belastungen. Eigentlich jeder Leistungssportler hat irgendwo was ihm ordentlich wehtut. Ich war kürzlich auf einer 100-Jahr-Feier von Handballern. Ich habe ja früher Handball gespielt, wie einige wissen. Und von einem Verein, bei dem ich früher gespielt habe, wo die Handballabteilung 100 Jahre alt wurde und habe dann mit einem alten Spieler geredet, der nur meinte, um Gottes Willen, war ich jung und war direkt in der ersten Mannschaft und wollte halt cool sein und habe mich dann halt auch nur so halbherzig aufgehört. Und heute merke ich das. Ich stehe morgens früh auf, die Schulter tut weh, dies tut weh, alles zwickt und zwackt. Und so ähnlich ist es dann ja auch letztendlich bei Tua Hüfte, oder sehe ich das irgendwo falsch? Ich kann mir schon vorstellen, dass das eine direkte oder ja eine indirekte Folge, keine direkte, eine indirekte Folge der Alabama-Verletzung ist.
Also da hätte dann vorher, glaube ich, schon was sein müssen. Also ich meine, er spielt ja jetzt nicht gerade erst seit gestern in der NFL und hatte nie so wirklich größere Probleme mit der Hüfte. Da würde ich mir also jetzt keine Sorgen machen. Aber was dann nach der Karriere ist, ist natürlich dann fraglich. Also ich als Kreisliga-Fußballer, ich merke das auch in meinem Alter jetzt immer schon, dass es da an der einen oder anderen Stelle zwickt.
So, wer ersetzt ihn denn? Tyler Huntley?
Ja, Tyler Huntley. Auch da sind wir an dem Punkt, dass in der Presse lanciert wurde, dass man wohl gerne mit ihm in die nächste Saison gehen würde. Das könnte er dann in einem Spiel, in dem es um die goldene Ananas ginge, wahrscheinlich dann auch nachweisen. Inzwischen sollte er das System noch besser verinnerlicht haben und inzwischen sollte er vielleicht noch bessere Leistungen zeigen, als er das zwischenzeitlich in der Zeit der Tua-Verletzung getan hat. Da sind ja nur auch schon mal ein paar Spiele ins Land gegangen seitdem. Er wird sich beweisen können, wenn Tua nicht spielen muss.
Gut. Welche Auswirkungen hat das denn jetzt für uns? Also ich kann mich erinnern, die Spiele mit Tyler Huntley waren nicht gut. Und das kreide ich ja zum Teil auch Mike McDaniel an, weil mit einem Tyler Huntley musst du halt komplett anders spielen. Hat Mike McDaniel gelernt? Kann er im Laufe der Saison, kann er jetzt um unsere O-Line mit einem Tyler Huntley um unsere O-Line drumherum spielen und einen Gameplan rauszaubern, der uns eine realistische Chance gibt auf Deep Shots und auf ein gutes Laufspiel als Basis?
Er sollte zumindest gelernt haben, ja. Ich gehe aber davon aus, dass wenn wir jetzt nicht mit Tua, sondern mit Huntley spielen, das Laufspiel der Dolphins dann noch einen größeren Impact haben sollte. Also, dass wir da dann nicht ein Pass-First-Team sind, sondern wenn Tyler Huntley spielt, sind wir ein Run-First-Team.
Das heißt, fassen wir mal zusammen. Also, defensiv haben wir schon gesagt, Druck auf den Quarterback, wer immer der auch ist, die Line of Scrimmage, das Laufspiel unter Kontrolle halten und hinten im Prinzip ab und zu mal einen Deep Shot oder sowas zulassen. Aber wenn wir das Laufspiel unter Kontrolle halten, sollte da nicht viel anbrennen. Offensiv, wie sieht's da aus? Wir gewinnen die Line of Scrimmage nicht. Wir gehen maximal, also du gehst von Even aus. Das heißt, das Laufspiel wird es wieder schwer haben. Es muss durch die Luft gehen. Mit Tyler Huntley? Ernsthaft?
Nein, ich gehe davon aus, dass man auch hier wieder versucht, sich der Mitte anzunehmen und die Bälle auf so in der Region zwischen Line of Scrimmage und 5 bis 10 Yards, das kriegt auch Tyler Huntley hin. Also da mache ich mir jetzt nicht so große Sorgen, weil die Receiver, die Miami da zur Verfügung hätte oder hat, gerade auch was so die in Anführungszeichen Spezialpositionen Running Back und Tight End betrifft, so gut sind, dass wir in der Lage sein sollten, den Ball zumindest einigermaßen vernünftig zu bewegen. Wenn das nicht passiert, haben wir natürlich ein Problem, weil dann wird es ein relativ unansehnliches Spiel.
Ja, okay. Dann, ich weiß, es ist etwas schwierig, Tobi, aber mach mal, pick a player und such dir mal einen Spieler aus, den du von den Browns gern bei uns hättest.
Den ich von den Browns gerne bei uns hätte. Also ich war immer ein Verfechter von Jerry Jeudy, als der auf dem Trade-Block stand. Könnte ich mir gut bei uns vorstellen. Aber ansonsten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Javon Holland als Free Safety behalten, dann wäre ich bei der Strong Safety Position und dann würde ich mich tatsächlich dann für Grant Delpit entscheiden, weil der ein deutliches Upgrade gegenüber Jordan Poyer und all deren wäre, die da sonst noch bei den Dolphins auf dem Roster stehen.
Gut, für mich gibt's keine Frage. Natürlich nehme ich Miles Garrett.
Ja, wollte ich dir offen lassen.
One-Man-Wrecking-Crew.
Na klar.
Aber dann gehen wir mal einen anderen Weg rum. Und da ich dir das vorher nicht abgesprochen habe, Tobi, fange ich damit mal an. Und die Überlegung ist, wen holen sich die Cleveland Browns von uns? Und den Spieler, der wahrscheinlich im Raum steht, wo du wahrscheinlich zuerst zugreifen wirst, den lasse ich dir jetzt tatsächlich dann auch übrig. Dann hast du eventuell Gelegenheit, ihr was anderes zu finden. Sonst nenne ich den gleich noch. Die Browns haben halt ganz, ganz viele Probleme. Ich glaube, Tackle würden sich eher woanders bedienen. Guard sieht ganz gut aus. Ich glaube tatsächlich, sie würden in unseres, ja, Doch, ich glaube, sie holen Zach Sieler. Ich glaube, der neben Miles Garrett. Aua.
Das ist sicherlich eine gute Wahl. Das würde ich schon so sehen. Ich bin ganz ehrlich gesagt, wenn du jetzt vom Prime-Potenzial der Browns ausgehst, sehe ich tatsächlich offensiv auch nicht so wirklich den Bedarf, dass sie sich bei uns bedienen würden. Also davon mal abgesehen, dass ich Tua jederzeit über Deshaun Watson sehen würde, aber offensichtlicherweise sehen die Cleveland Browns das ja etwas anders. Von daher würde ich wahrscheinlich auch defensiv gehen und ich würde eher sagen, dass sie zu Miles Garrett dann als zweiten End Chop Robinson holen würden. Oder eben, wenn du von der Prime ausgehst, würden sie sich wahrscheinlich beim Cousin von Nick Chubb bedienen. Also einen Prime Bradley Chubb neben Miles Garrett, das hätte schon was.
Ah, das ist jetzt eine Überraschung, denn meine Nummer 1 wäre tatsächlich ein anderer gewesen, nämlich Jalen Waddle. Wenn ich mir das Receiver-Core einfach angucke, dann brauchen die einfach massiv Hilfe auf Wide Receiver und ich hätte Jalen Waddle dazu geholt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Jerry Jeudy kennt er ja.
So. Ja, Tobi. Wie ja. sieht's denn aus? Wie geht das Spiel aus?
Kann ich zwei Eventualitäten tippen?
Also, wir wollen immer davon ausgehen, dass wir noch eine Chance haben, dass die Bengals, also heute Abend, die Broncos schlagen, was in 2-3 Minuten soweit ist. Ich sehe gerade schon, auf dem Second Screen läuft nämlich der Game Pass. Ja. Gehen wir mal davon aus, dass die Bengals die Broncos schlagen. Wenn nicht, ist es sowieso egal. Und dann, meiner Meinung nach, sollte es dann darum gehen, halt eben vielen Spielern viel Spielpraxis zu geben. Aber gehen wir davon aus, wir haben morgen noch eine Chance.
Gehen wir davon aus, wir haben eine Chance und wir spielen mit Tua, dann werden wir das Spiel wahrscheinlich sowas um 25-17, 26-17 gewinnen.
Tobi, ich bin ganz böse, weil ich habe natürlich nicht geguckt vorher. Ich sage ja, wir sind nicht vorbereitet auf die Aufnahme, weil es dann doch, wir hatten es ja schon angeguckt, Sekunde mal, ich guck mal eben. So, die Dolphins sind 6,5 Punkte Favorit auswärts. Und das Over-Under liegt bei 40 Punkten. So, gehst du mit dem Over oder gehst du mit dem Under?
Leicht over, weil ich davon ausgehe, dass die Dolphins ein paar mehr Punkte machen. Okay. Also wie gesagt, ich bin so bei 43, 44, würde ich sagen.
Und du hattest ein Spread von 14?
9. Von 9. So 8, 9.
Ich gehe von einem richtig, richtig dreckigen Spiel aus. Von so einem räudigen Spiel mit vielen Three-and-Outs und so weiter. Ja. Ich gehe auf das Under. Und zwar deutlich. Und ich sage, wir gewinnen das Spiel mit 4.
Ja, wie deutlich reden wir denn? Reden wir von 30 oder noch weniger?
Wir reden von 30.
Ja, das ist gut. Also richtig räudig.
Ja, ich glaube, es wird ein richtig räudiges Spiel. Ich glaube, dass tatsächlich, dass beide Defense tatsächlich das Spiel dominieren werden. Beide Offenses nicht viel auf die Kette kriegen werden. Und letztendlich wird es dann auf etwas ankommen, was es seltener tut. Und das ist nämlich tatsächlich Field Position. Jake Bailey hat sich zuletzt verbessert gezeigt, so dass ich glaube, dass wir die Field Position gewinnen werden und Jason Sanders auch in Position bringen können, um dementsprechend Field Goals zu schießen. Und das wissen die Browns, die dürfen uns halt nicht in die Position kommen lassen. Das wiederum wird Räume öffnen und die Touchdowns werden wahrscheinlich über einen tiefen Pass und einen tiefen Lauf kommen und ansonsten gibt's ein Field Goal und der Rest der Zeit three and out.
Oha, aber es wird nicht also, so freudig wie Seattle gegen Chicago.
Ja, gut, okay.
Das war tatsächlich verlorene Lebenszeit.
Ja, war es das 3 zu 3 oder war es 6-6? Ich weiß schon gar nicht mehr.
6 zu 3.
6 zu 3 war es, ja.
Das ist ganz schlimm, ganz schlimm.
Tobi, danke, dass du dich hier heute Abend zu später Stunde noch eingefunden hast, damit wir noch irgendwas aufnehmen konnten. Ja, ist ja doch 40 Minuten geworden.
Qualitätscontent.
Ja. Möchtest du noch was sagen?
Bis auf die Tatsache, dass wir uns bei der Review natürlich mal wieder ärgern durften, weil der Release, quasi Release von Shaq Barrett, der jetzt inzwischen bei den Tampa Bay Buccaneers untergekommen ist, völlig überraschend. Das kam eine halbe Stunde, nachdem wir die Review aufgenommen hatten.
Aber gut, dass du
es sagst. Inzwischen ist er bei den Buccaneers.
Was möchtest du dazu letztendlich jetzt, also kannst du dazu noch irgendwas sagen über diese ganze Shaq Barrett-Situation?
Es hat seine persönliche Situation mal außen vor gelassen. Das Ganze hat schon ein leichtes Geschmäckle und wir werden nie erfahren, was da hinter den Kulissen so an, in Anführungszeichen, Schiebereien gelaufen ist, wer da jetzt was übernimmt und wer da jetzt wie sich getan hat. Es ist schon bemerkenswert, dass er wieder bei den Buccaneers gelandet ist.
Okay. Ja. Ich find's heftig. Es ist wieder die Geschichte mit die Franchise behandeln Spieler wie Ware. Aber auf der anderen Seite, sobald ein Spieler mal Macht hat, spielt er die Macht auch aus und dann hängen die Franchises halt am Fliegenfänger. Ich kann also beide Seiten irgendwo verstehen. Es ärgert mich trotzdem, man macht's mit meiner Franchise und das macht man nicht. Kann er das mit den Chiefs machen, mit den Buccaneers, meinetwegen kann er das mit den Broncos machen, von denen er damals gekommen ist, oder mit den Patriots oder mit den Jets, aber nicht mit den Dolphins. Das nehme ich ihm übel. Alles andere wäre okay gewesen, aber nicht mit den Dolphins.
Ja, wie gesagt, es hat, es riecht.
Ja, und zwar, ja, es stinkt, würde ich eher sogar schon sagen. Gut, Tobi, dann mache ich jetzt den Deckel drauf. Sage, ich hoffe, ihr hattet alle schöne Feiertage. Ich wünsche einen spannenden und schönen Spieltag und vor allen Dingen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich sage nochmal, ich weiß immer noch nicht, wie es nächste Woche aussehen wird. Wir müssen einfach mal gucken. Bleibt uns bitte treu. Bis dann. Find's ab.